Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. 80 Millionen Bücher, die auf Müllkippen oder auf Feldern vernichtet worden sind, das kann man sich schon rein mengenmäßig kaum vorstellen. Vor allem passiert das nicht in einem gruseligen Science-Fiction-Thriller über autokratische Regime. Das passierte kurz nach der Währungsunion 1990, als die Nachfrage nach Büchern aus DDR-Produktion rasant gesunken ist und all die Bücher, die auf einmal keiner mehr wollte, vernichtet worden sind. Was noch alles geschehen ist und wie sich das auch mentalitätsgeschichtlich bis heute auswirkt, das hat sich der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel für sein neues Buch angeschaut und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Dominant und übergriffig, so wird der Westen im Osten bis heute ja häufig empfunden und auch dargestellt. Und diese Wahrnehmung, die könnte auch mit einem nicht sehr rühmlichen Kapitel der jüngeren Literaturgeschichte zusammenhängen. Wie sich dieses Kapitel auswirkt bis heute, das hat der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel in seinem neuen Buch analysiert, ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand, heißt es. Und ich freue mich, mit Carsten Gansel in Neubrandenburg verbunden zu sein. Hallo, guten Morgen, Herr Gansel.
Ja. Hallo, grüß Sie.
Das sind ja wirklich unglaubliche Vorgänge, als ich das bei Ihnen nochmal gelesen habe, dass da tonnenweise Bücher aus DDR-Produktion einfach auf Müllhalden gekippt wurden. Das wissen heute gar nicht mehr so viele Leute, habe ich dann gemerkt, als ich es erzählt habe. Wie kam das eigentlich damals dazu?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Sie haben das schon in der Anmoderation auf den Punkt gebracht. Es ist ja so, dass damals sicherlich nicht nur ökonomisch Versierten klar gewesen sein wird, was passiert, wenn fast über Nacht eine Marktwirtschaft, die es sagen hat und das Grundgesetz der Konkurrenz dominiert. Da musste natürlich eine sozialistische Planwirtschaft kollabieren und wir wissen, Deindustrialisierung oder auch Abwanderung von Arbeitskräften waren vorhersehbar. Und in diesem Kontext, also Anfang der 90er Jahre, wollten natürlich die Ostdeutschen dann eher die jene Zeitungen oder auch Bücher lesen, deren Lektüre ihnen vorher verwehrt, nicht erlaubt war und die nun natürlich den Markt überschwemmten und das führte zur Kollabierung des Buchhandelssystems und noch dazu, weil in kürzester Zeit die D-Mark eingeführt wurde und die haben es gesagt, tonnenweise wurden dann die Millionen Bücher, 80 Millionen Bücher aus DDR-Beständen entsorgt, wenn man so will, vermüllt.
Und das waren ja nicht nur jetzt Bücher, die quasi, wo man den Stempel staatsnah oder ideologisch verdächtig drauf gemacht hat, oder?
Ganz genau, Sie bringen es auf den Punkt. Das waren auch jene Bücher, die als Klassiker nicht nur gelten, sondern Klassiker waren. Also die ganze Bibliothek deutscher Klassiker. Das waren natürlich auch neue Texte, die gerade erst produziert worden waren von jenen Autoren, die man bis dahin nicht lesen konnte. Das spielte zu diesem Zeitpunkt keine Rolle. Und es ist natürlich klar, was passiert, wenn in dieser Weise mit Literatur, mit Kulturgut, mit Gedächtnis umgegangen wird. Das hat natürlich auch Konsequenzen für jene Autoren, Autoren, die an der Produktion beteiligt waren. Also es kommt letztendlich dann auch zur Zerstörung jener Existenzen.
Ja, da schreiben Sie ja sogar, dass manche DDR-Autoren ihre eigenen Nachlässe irgendwie verbrannt haben und einige sich sogar das Leben genommen haben. Lässt sich das denn tatsächlich belegen?
Ja, natürlich. Es gibt diverse Biografien. Es ist darüber ja auch hier und da mal berichtet worden. Und es gibt auch Erinnerungen von Autoren, Autoren, die die damalige Zeit reflektieren und darüber nachdenken oder schreiben, dass sie darüber nachgedacht haben, an welchem Ast im Garten sie sich aufhängen, weil ihnen die materielle Grundlage, aber nicht nur die materielle Grundlage, sondern natürlich auch das Renommee, das, wofür sie in den Jahrzehnten vorher gebraucht wurden, schlichtweg entzogen war.
Und ich fand schon auch unglaublich, dass das ja quasi so eine flächendeckende Auslöschung von, sage ich mal, Lesekultur eigentlich war. Denn es wurden ja nicht nur diese Bücher weggeworfen und Menschen in ihrer Existenz bedroht oder sogar vernichtet. Es wurden auch quasi öffentliche Leseräume, also Bibliotheken eben geschlossen, über 3000. Da haben Sie eine Umfrage unter Jugendlichen mal ausgewertet in Ihrem Buch. Ist das war offenbar auch wichtig für die jungen Leute da in der DDR.
Ja, in der Tat, das war ganz spannend. Ich habe mir also empirische Daten angeschaut des damaligen Instituts für Jugendforschung in Leipzig. Die sind ja meist verschlossen. Was heißt, sie sind verschlossen gewesen? Die wanderten in die Tresore. Aber da bekommt man ein recht gutes Bild vom sogenannten Leseland DDR und auch davon, dass es in der Tat so war, dass junge Leute bis 25 ungeheuer gern gelesen haben. Und die Aussage vom Leseland DDR stimmt an der Stelle dann natürlich wirklich auch. Und Sie haben es eben gerade schön auf den Punkt gebracht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 1984, also es in der DDR 32.000 Büchereien gegeben hat. Und die Zahl kommt mir jetzt also aus der Erinnerung, scheint sie hervor. Und 97% der 753 Gemeinden, ja genau so war es, da existierten Bibliotheken. Und dieses gesamte Netz ist dann in den nächsten Jahren aufgelöst worden. Das ist die eine Seite. Was dazu kommt, es wurden natürlich dann auch jene Bestände entsorgt, die zur DDR-Literatur gehörten. Die kann man heutzutage in engagierten Bibliotheken, wie hier in Neubrandenburg, kann man hier und da die Bestände finden. Aber in meisten Fällen sind die in die Archive, in die Kellerdepots gewandert.
Und sind denn da, also ist das auch deshalb so verschwunden, weil keiner sich quasi da das so richtig mitgekriegt hat, dass so unterm Radar passiert ist? Denn ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass es nur einen einzigen Bücherretter quasi gab, einen westdeutschen Pfarrer, der da im Müll nach den Büchern gewühlt hat. Das kann man sich auch kaum vorstellen.
Ja, wenn ich das so sagen darf, super Frage. Sie bringt viele Dinge auf den Punkt. Das ist natürlich in der Tat Anfang der 90er Jahre vielfach unter dem Radar gelaufen. Die Frage kann man auch einfach beantworten. Warum? Weil nämlich die Ostdeutschen in diesem Zeitpunkt mit vielen, vielen Dingen konfrontiert waren. Von einem Tag auf den anderen änderte sich für die Ostdeutschen alles. Sie mussten sich in gänzlich neue Verhältnisse eingewöhnen. Sie mussten nach neuen Arbeitsplätzen suchen. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Das war damals ein laufender Prozess. Und da hat natürlich die meisten Ostdeutschen erst einmal das Schicksal der Bücher nicht so wirklich interessiert und auch nicht das, was mit den Bibliotheken damals geschah. Und von daher war es in der Tat, das muss man sagen, also in einer großen Aktion hat Pfarrer Martin Westcott aus Katlenburg, also in Niedersachsen, hat dann gesagt, das kann nicht sein, Literatur gehört nicht auf den Müll. Eine Gesellschaft, die sich als Kulturnation begreift, darf das nicht und da muss man eingreifen. Und da hat sich Verbündete gesucht und hat dann Tausende, Hunderttausende Bücher gewissermaßen gerettet.
Und am Anfang war aber ja doch schon Interesse da an der Literatur aus der DDR. Also im Westen meine ich, man hat Christa Wolf gelesen, Plenzdorf war auch Schullektüre, erinnere ich mich auch dran. Und man hat viel darüber gesprochen. Was ist damit geworden? Das ist dann irgendwie so versandelt oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja gut, ich mache es ja in dem Buch, ich versuche ja zu zeigen, in welcher Weise es durchaus über die Jahrzehnte schon das gegeben hat, was man Delegitimierung der DDR-Literatur nennt. Das bedeutet ja nicht, dass einige wichtige Autoren wahrgenommen wurden, aber insgesamt, und das griff dann eben nach 1989, ist die DDR-Literatur doch weitgehend als Staatsliteratur eingeordnet worden. Das seien Staatsdichter gewesen. Die Differenzierung, die man vor 89 noch hatte, ist dann weitgehend aufgehoben worden. Und insofern meint, Sie haben ja den Titel genannt, Ausradieren mit Fragezeichen. Insofern meint dieses Ausradieren natürlich keineswegs nur einen materiellen Prozess, von dem wir eben gesprochen haben, also die Vermüllung und Aussonderung von Kulturgut, sondern sie meint eben auch das, was man Delegitimierung nennt, also die Um- und Abwertung oder Neubewertung von Geschaffenem. Und das darf man sagen, und deswegen versuche ich es ja, hat mit der sogenannten wirklichen Wirklichkeit, wie Anna Segers mal gesagt hat, nichts zu tun, weil die DDR-Literatur natürlich eine Literatur war, die schon versucht hat, an die Widersprüche zu kommen.
Das sagen Sie auch, dass man jetzt nicht hergehen soll und quasi alle Texte, die in der DDR geschrieben wurden und die auch vielleicht als staatsnah galten, dass man die nicht so pauschal abwerten soll, sondern sie auch als Zeitzeugnisse lesen kann über den Alltag, also sozusagen als Spiegel der Verhältnisse. Was kann man denn da zum Beispiel erfahren?
Sie sagen es, diese pauschale Einordnung der DDR-Literatur oder von Autoren als staatsnah oder staatsfern ist natürlich ein Klischee, das ist ein Marker. Und vor diesem Hintergrund kann man dann natürlich sagen, na, wenn das so ist, wenn das staatsnahe Figuren gewesen sind, dann können wir die doch alle in der Tonne entsorgen. Mitnichten ist das der Fall gewesen, sondern die DDR-Literatur ist natürlich eine Literatur gewesen, die vom Alltag der Ostdeutschen, vom Alltag im Land DDR erzählt hat. Und das war, wie wir alle nicht erst nach 89 wissen, ein Land, das sich real oder das sich sozialistisch genannt hat oder realsozialistisch war. Mithin haben dort gänzlich andere Verhältnisse existiert wie in der Bundesrepublik. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Dort, wo nicht die wahre Geldbeziehung dominiert, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren anders. Dort, wo es eine Einheitspartei gibt, existieren Restriktionen. Genau davon hat DDR-Literatur selbstverständlich auch erzählt. Und das nicht nur die ganz bekannten Autoren.
Jetzt sind Sie selbst, Sie sind ja schon lange in Gießen, unterrichten da an der Universität. Sie sind also auch im Westen angekommen und da zu Hause. Wie war das für Sie? Das Buch ist ja auch persönlich. Also Sie schauen ja auch auf eigene Leseerfahrungen. Was haben Sie da für sich nochmal neu entdeckt oder anders gelesen?
Naja, sagen wir es mal so, ich bin seit 95 in Gießen, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit und vorher war ich ein Semester in Bielefeld und in Frankfurt am Main. Also ich weiß schon, sagen wir es mal etwas platt, wie der Westen tickt und konnte das ja über 30 Jahre lang nicht nur beobachten, sondern wahrnehmen, stand ständig im Austausch mit meinen Kollegen dort, nicht nur in Gießen. Und es ist schon ungeheuer schwer gewesen in den Jahren, nicht erst ab 95, sondern auch nach 2000, junge Leute für die Literatur eines Landes zu begeistern, das es nicht mehr gibt. Und das natürlich bestimmte Klischees im Umlauf sind, von denen wir eben gesprochen haben, also staatsnah. Und eine Studentin hat es mal ganz offen und auf den Punkt gebracht und gesagt, also für mich bzw. für uns ist die DDR-Literatur so weit entfernt wie die Literatur des Mittelalters. Also mit derartigen Fragen hat man es zu tun und insofern sage ich ja auch, versuche ich ja auch im Buch darzustellen, ist es ganz, ganz notwendig, 35 Jahre danach endlich mal wieder in den Zeitschacht hinabzusteigen und zu schauen, was DDR wirklich war, was sie wollte, wo die Begrenzungen lagen, in welcher Weise DDR-Literatur das damalige DDR-System aufgestört hat, wie reagiert wurde von Seiten des Staats- und Parteiapparates. Das sind Dinge, die, sag ich mal, über die sich ein Nebel gewissermaßen gedeckt hat.
Und Sie haben ja auch am Schluss noch ein paar Lektüre-Empfehlungen. Was würden Sie uns denn jetzt dann besonders mal ans Herz legen, wo Sie sagen, also das müssen Sie jetzt aber wirklich unbedingt mal lesen?
Da bringen Sie mich jetzt wirklich in Kalamitäten. Ich könnte das ganz locker so machen und sagen, ja, also beispielsweise, wir haben ja in diesem Aufbauverlag zuletzt wiederentdeckt Gerti Tetzners Karin W. von 74 mit einem Gespräch, das ich mit ihr geführt habe. Aber am besten wäre es, wenn diejenigen, die daran Interesse haben, nicht nur an DDR-Literatur, sondern an dem auch, was in den letzten 35 Jahren geschehen ist, in das Buch reinguckten und feststellen könnten, dass es dort eine Leseliste von 50 Titeln gibt. Und hinzu kommt ja auch ein QR-Code und dort können Sie gewissermaßen im Internet noch über 300 Titel sehen. Und Sie können das dann mit Ihrer eigenen Erfahrung abgleichen.
Also unbedingt Carsten Gansel lesen und ich sage mal vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Gansel, in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke schön. Und das Buch von Carsten Gansel ist unter dem Titel Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand, beim Reklam Verlag erschienen und es kostet 28 Euro. Über den Literaturkanon, also darüber, welche Texte jetzt wirklich wertvoll sein sollen, darüber wird ja seit jeher gern gestritten. Aber wenn man sich die Lehrpläne in unseren Schulen anschaut, dann scheint es da doch einen gewissen Konsens zu geben, der vielleicht aber nicht immer den Nerv der jungen Leser trifft. Was das Fräulein von Sküderi oder Bahnwärter Thiel mit dem heutigen Teenagerleben zu tun hat, das erklärt aber Timur auf Instagram aus queerer Perspektive. Und er ist damit so erfolgreich, dass er sogar ein Bühnenprogramm daraus gemacht hat. Matthias Dell war für uns dort und er stellt uns Timur vor.
Theo hat ein Buch geschrieben.
Das ist die Erkennungsmelodie von Timur, 29, Influencer, der seit gut 2 Jahren Bücher auf seinem Instagram-Kanal vor mehr als 100.000 Followern diskutiert.
Mani hat ein Buch geschrieben, leider.
Fängt etwa das Reel zu einem Hermann Hesse-Hit an?
Der Steppenwolf. Also es geht hier um einen Mann, er heißt Harry Haller. Checkt ihr? Harry Haller, Hermann Hesse. Na, hört ihr es klicken? Erstmal, was mir gut gefallen hat, es beginnt mit den Worten nur für Verrückte. Was mir nicht so gut gefallen hat, alles andere.
Literaturkritik in einer Minute. Timur arbeitet heraus, was die weihevolle Staubschicht an unhinterfragter Bedeutung verdeckt, die kanonischen Werken für alle Zeit zugeschrieben wird.
Es geht 270 Seiten darum, wie unangepasst und anders Harry ist. Er ist Lone Wolf, er ist nicht wie die anderen. Deswegen wird ihm auch liebevoll der Name Steppenwolf gegeben. Von sich selber.
Dazu schminkt Timur sich virtuos und in den Farben des jeweiligen Covers. Ein Get Ready With Me Video, wie die populäre Form des Erzählens auf Instagram heißt. Fertig ist Timur am Ende auch mit den Texten, die im Deutsch-LK als große Literatur galten.
Harry heult halt wirklich die ganze Zeit nur rum, dass es ihm zu gut geht. Weil sonst wüsste er ja die Ruhe zu schätzen. Er bräuchte einen Kick, er bräuchte was Extremes. Herausstechende Eigenschaften für einen Typen Anfang 50. Harry, du hättest auch einfach einen Motorradführerschein machen können, wie alle anderen auch. Aber nein, du musstest ja lieber ganze Generation deutscher Kasse in die Verzweiflung treiben.
Timos Witz lebt nicht nur von zeitgemäßen Analogien für Harry Haller.
Zu 100% hätte dieser Mann heute einen Podcast.
Oder den Baron von Innstetten, mit dem Effi Briest zwangsverheiratet wird.
Er heißt Gerd. Gerd ist zufällig auch der CEO von der Scheiße Langweilig GmbH. Das muss auch Effi schnell merken. Effi Briest hat viel für uns die Schulzeit erschwert, aber da kann sie ja nichts für.
Timos kanonkritisches Projekt kommt, wie er im Interview sagt, aus der schulischen Leidenserfahrung.
Dass wir irgendwie alle kollektiv diese Sachen gelesen haben und gedacht haben, was machen wir hier eigentlich? Und vor allem, wenn wir sie heute nochmal lesen, rückblickend echt zweifeln, was man in der 6., 7., 8. Klasse so ohne eine wirkliche Begleitung lesen musste. Sei es Femizide, sei es sexualisierte Gewalt, alle Formen hegemonialer Männlichkeit.
Das Ergebnis ist Emanzipation durch Humor.
Es ist fast ein bisschen wie Payback vielleicht, um mal zu schauen, okay, wie viel wert ist es eigentlich wirklich, ne, was wir da in der Hand halten und warum wird das so krass glorifiziert? Was soll eigentlich diese ganze Kanon-Geschichte? Das sind so Sachen, die für mich interessant sind und wo ich denke, okay, dann schauen wir mal, dass wir kollektiv ein bisschen drüber lachen können, was wir eigentlich früher machen mussten.
Damit schafft Timur es heute selbst in den Unterricht.
Es passiert oft, dass LehrerInnen mich kontaktieren. Das ist auch schon öfter passiert, dass Lehrende meine Videos benutzt haben für Unterrichtseinstiege in entsprechende Literatur.
Politisch wird Timurs Aufklärungsarbeit durch ihn selbst. Eine Person, die schwul ist, mehrgewichtig, Angststörungen kennt und Therapie. Und all diese Abweichungen von sowas wie einer Norm selbstironisch in die Reels hineinredet. Wie bei den Lektüren der Bibel, wie er französisch verballhornt die Bibel nennt.
Als your favorite fat faggot, die ich bin, habe ich einen Satz in meinem Leben schon besonders oft gehört. Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Und Homosexualität ist natürlich laut der französischen Fantasy-Anthologie Bibel sündhaft. Also erstmal stimmt nicht unbedingt so ganz.
Und christliche Handlungsanweisungen sind auch für heteronormative Kleinfamilien mitunter hart.
Und hast du auch dein Kind schon ausreichend bestraft dafür, dass es letztens nicht auf dich gehört hat? Weil du weißt ja, Deuteronomium 21,18. Wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, der seines Vaters und seiner Mutter Stimme nicht gehorcht, so sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt.
Timos Arbeit ist unterhaltsame Kritik, die einen Zugang zu Kultur für alle gestattet, ohne Ausschlüsse und Abwertungen. Wohl auch deswegen würde er selbst keinen neuen Kanon erstellen.
Aber ich hätte natürlich ein Begehren, dass ein neuer aufgestellt wird, der deutlich diverser ist und auch deutlich mehr Lebensrealitäten abbildet als den 100. Mann, der irgendwie irre wird und deswegen seine Freundin umbringt, weil er mit seinem eigenen Leben nicht klarkommt.
Diesem Ziel arbeitet Timur zu. Und sein Erfolg ist eine der schönen Geschichten, die der Plattformkapitalismus auch ermöglicht. Aus einer marginalisierten Position durch tolle Videos ein Publikum zu finden. Der Marketingjob ist gekündigt. Geld verdient Timo auch durch Werbung für Museen, Theater, Filmverleihe. Und seit kurzem mit eigener Bühnenshow. Und das als jemand, dem schon das Rausgehen zum Einkaufen manchmal schwerfallen kann.
Ich möchte mich selbstverständlich bei jeder einzelnen Person von euch bedanken, die heute gekommen ist. Ich weiß selber, dass es oft sehr, sehr, sehr schwer sein kann, das Haus zu verlassen. Und deswegen weiß ich umso mehr zu schätzen, dass ihr gekommen seid und dass wir zusammen einen schönen Abend hatten. Also.
Timur auf der Bühne, da hat ihn Matthias Dell beobachtet und Sie können ihn auch auf Instagram finden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie eine gute Mutter sein soll oder was Mutterschaft überhaupt ausmacht, darüber gehen die Meinungen ja bekanntlich weit auseinander. Sogar längst überholt geglaubte Rollenbilder werden aber jetzt seit einer Weile auf Social Media wieder gefeiert, wenn selbsternannte Tradwives ihr Hausfrauen- und Mutterglück ausstellen. Die Autorin und Journalistin Lena Gorelik hat sich in ihrem neuen Buch offenbar ganz verschiedene Mutterbilder vorgenommen, denn es heißt Alle meine Mütter und Miriam C. hat es gelesen. Hallo Miriam.
Hallo Andrea.
Um was für Mütter geht's denn da eigentlich? Denn mehrere Mütter, wie der Titel so nahelegt, das kann man ja eigentlich gar nicht haben.
Ja, das stimmt, kann man selber nicht haben. Es geht aber um ganz verschiedene Mütter. Also zum Beispiel geht es um Mütter, die älter werden, um Mütter, die aus einem anderen Land emigriert sind. Es geht um Mütter von kranken oder von behinderten Kindern. Geht zum Beispiel auch um, schlimmes deutsches Wort, Stiefmütter, so ein bisschen schöner finde ich, Bonusmütter, also so neue Partnerinnen, die in eine Familie kommen. Oder es geht auch um Mütter, die man vielleicht mit dem Wort jetzt gar nicht sofort assoziieren würde, zum Beispiel Tanten. Also die können ja genau die gleiche Liebe und Fürsorge eben für die Kinder von ihren Geschwistern empfinden. Also Lena Gorelik, die beschreibt wirklich in diesem, es ist ja ein Roman, in diesem Roman ganz verschiedene Wirklichkeiten von Mutterschaft und damit, finde ich, weitet sie eben auch dieses Konzept, die ist ja auch sehr, du hast es in der Anmoderation beschrieben, sehr umkämpfte Konzept von Mutterschaft, weitet sie und wirft so den ganzen kulturellen Ballast, den dieses Konzept so auf sich geladen hat, gerade in Deutschland, das wirft sie so ab. Es gibt ja immer noch dieses sehr deutsche und auch irgendwie so protestantische Ideal von der Mutter, immer im biologischen Sinne dann natürlich gemeint, die sich so ganz aufs Kind konzentriert und dann mit schon einer entsprechenden Härte das Kind erzieht. Ja, auch so ein ganz vielsagendes Wort im Deutschen.
Aber muss sie da, um das quasi über Bord zu werfen, nicht erstmal die ganze Sozial- und Kulturgeschichte des Mutterseins, der Mutterbilder so aufarbeiten? Oder wie ist das gemacht in diesem Roman?
Ja, muss sie zum Glück nicht oder sie macht es einfach nicht. Diese Kulturgeschichte ist jetzt so eher, was bei mir angesprungen ist. Ne? Ganz wichtiges Buch auch für mich einfach, diese Studie von Barbara Finken, die deutsche Mutter und der lange Schatten des Mythos. Daran habe ich sofort gedacht. Und Lena Gorelik, die kennt das alles. Also man merkt beim Lesen, dass sie davon weiß, von diesen Denkmustern auch. Aber sie entscheidet sich eben in diesem Roman für eine viel offenere und eben auch eine literarische Form. Sie hat Geschichten gesammelt, das thematisiert sie auch, wie ihr verschiedene Menschen diese Geschichten erzählt haben. Und als Autorin macht sie daraus dann mal längere, mal kürzere Szenen, in denen sie eben ganz konkret und alltäglich von Mutterschaft erzählt. Zum Beispiel, ich zitiere mal eine kurze Stelle. Die Mutter, die auf den Bademeister wartet. Er soll ihr mit dem Sesselkran helfen. Sie hofft, dass heute dieser eine, der dunkelhaarige Dienst hat. Es ist das einzige Freibad der Stadt mit einem Sesselkran, aber nicht alle, die hier arbeiten, sind so geduldig. Also ich finde, da braucht sie ganz wenige Wörter und man hat sofort so ein Bild im Kopf von dieser Mutter mit dem behinderten Sohn, die eben einfach ins Freibad gehen möchte.
Kommt sie denn auch als selbst als Mutter, sie ist ja auch Tochter als Frau, kommt sie da auch irgendwie als Autorinnen-Ich vor in diesem Text?
Ja, das schon. Ich würde sagen, das Biografische steht jetzt nicht so im Vordergrund, aber also grundsätzlich ist der Text so aufgebaut, dass oft auf so eine individuelle Perspektive dann eine strukturelle, so ein struktureller Blick kommt. Also nach dieser Mutter mit dem behinderten Sohn kommen zum Beispiel auch so grundsätzliche Überlegungen, so über Mütter, die eben ja so Expertinnen werden müssen für eben die Syndrome oder Diagnosen ihrer Kinder, ne? Die Kinder dann auch so vermessen müssen mit so einem medizinischen Blick. Und so ähnlich ist das auch, wenn Gorelik über sich selber schreibt als Mutter und als Tochter. Zum Beispiel ist sie ja mit ihrer Mutter zusammen aus der Sowjetunion emigriert und ihre Mutter hat aber nie viel von ihrem Aufwachsen da erzählt. Und dem nähert sich Gorelik dann, indem sie eben von den strukturellen Bedingungen von Mutterschaft in der Sowjetunion erzählt. Zum Beispiel war es so, dass schon seit 1920 Abtreibung in der Sowjetunion legal war und auch kostenlos. Und deshalb wurde das, schreibt Gorelik, so als Verhütung auch eingesetzt. Also eine Frau hatte oft 10 oder mehr Abtreibungen in ihrem Leben. Und das ist also auch eine Realität von Mutterschaft, die Gorelik dann beschreibt.
Aber insgesamt klingt es für mich eher so, dass das schon so eine Art Mosaik oder Collage ist, was sie da macht. Nicht, du hast jetzt nicht so einen durcherzählten, spannenden Text, der einen Plot verfolgt.
Ja, genau. Nee, ich würde es auch so als Collage oder sowas beschreiben, in dem eben diese verschiedenen Wirklichkeiten von Mutterschaft immer gleichberechtigt und ich finde auch wertfrei einfach nebeneinander stehen. Das ist so die Machart und auch die Stärke vom Text. Es kommt zum Beispiel sogar eine Mutter vor, die gar keine Kinder bekommen kann. Also die sehr, sehr verletzt, sehr traurig darüber ist und diese Trauer dann aber sozusagen ausleben muss zwischen den kleinen Kindern von ihren Freundinnen. Also auch ganz grausame Szene, so stelle ich mir das vor. Und dass eben der Blick von Gorelick oder diese Aufzählung, diese Wirklichkeiten so weit gehen, dass sogar solche eben Menschen, die von so Mutterschaftsbildern eigentlich ausgeschlossen sind, ganz oft, dass das sogar vorkommt, das finde ich wirklich so die Besonderheit von dem Buch.
Jetzt ist Muttersein ja auch was sehr, sehr Schönes, wissen wir ja beide auch. Kommt das denn auch vor oder ist das durchgehend so ein kritischer Text?
Nein, die schönen Seiten kommen tatsächlich auch vor und hat mich wirklich auch in den kleinen, so konkreten Momenten berührt. Also klar, es kommen dann Eltern vor, die so neben dem schlafenden Kind im Bett liegen oder mein Lieblingsmoment, eine Mutter, die abends mit einer Freundin Gin Tonic trinkt auf dem Sofa. Diese Mutter steht dann nochmal auf, holt sowas zum Knabbern aus der Küche und dann heißt es im Text, im Vorbeigehen, ein Blick zum Kinderzimmer, die Tür ist zu und dahinter absolute Stille. Und das ist doch auch ein schöner Moment von Mutterschaft, oder?
Das stimmt. Miriam C. war das über den neuen Roman von Lena Gorelick. Alle meine Mütter heißt er, erschien beim Rowohlt Verlag für 24 Euro. Um gutes Essen und die hohe Kunst des Kochens geht's ja in vielen Romanen, etwa wenn Martin Walkers Gourmet-Polizist Bruno ermittelt oder in den kulinarischen Krimis von Tom Hillenbrand. Ganz anders schaut die Japanerin Junko Takase auf richtig gutes Essen. So heißt ihr sechster preisgekrönter Roman, in dem es um eine wenig harmonische Bürogemeinschaft geht und um das, was dort auf den Tisch kommt. Andi Hörmann hat sich das passende Hörbuch dazu für uns angehört.
Essen war etwas, das man jeden Tag machte. Man aß, weil man starb, wenn man nicht jeden Tag aß.
In Junko Takases Roman geht es weit mehr als um die bloße Nahrungsaufnahme oder um kulinarische Highlights. Der soziokulturelle Aspekt des Essens steht im Zentrum dieser absurd lustigen Geschichte.
Ob man Süßes mag oder nicht, ob man gerne scharf isst oder nicht, alle haben doch komplett unterschiedliche Vorlieben. Selbst wenn alle das Gleiche essen, ist die Art, wie die Zunge den Geschmack wahrnimmt, ganz und gar verschieden. Aber wir vereinheitlichen es, indem wir lecker, lecker sagen.
Richtig gutes Essen ist die Geschichte einer jungen Bürogemeinschaft in einer Etikettenfabrik. Eine schöne Doppeldeutigkeit. Etikette steht hier auch für die Regeln der gesellschaftlichen Umgangsform. Und um die steht es schlecht. Das Arbeitsklima im Büro ist vergiftet. Netanyi hat eigentlich Literatur studiert und leidet nun darunter, dass er in dieser Firma arbeitet. Auch Essen ist für ihn lästiges Übel. Er isst nur Fertiggerichte.
Ich wünschte, ich könnte dreimal am Tag Instantnudeln essen und trotzdem alle Voraussetzungen für ein gesundes Leben erfüllen. Oder dass es eine Tablette gäbe, die man einmal am Tag einnimmt, die alle Nährstoffe und Kalorien enthält, die man braucht.
Seine Kollegin Ashkawa hingegen liebt es zu kochen und zu backen. Sie versorgt ihre Kolleginnen und Kollegen mit köstlich zubereiteten Speisen. Insgeheim sehnt sie sich nach einer bürgerlichen Ehe. Ashkawa widersetzt sich dem Leistungsdruck in der Arbeit und geht auch mal nach Hause, wenn es ihr zu viel wird. Diese scheinbare Schwäche zieht Netanyi an. Er geht eine Beziehung mit ihr ein, lässt sich von ihr bekochen. Ashkawa wiederum hofft so, sein Herz zu erobern. Das führt zu Spannungen. Gemeinsam mit Oshio, einer weiteren Kollegin, schmiedet er einen teuflischen Plan.
Also, Netanyi, willst du Ashkawa mit mir fertig machen?
Nachdem alle das Büro verlassen haben, macht sich Netanyi über Ashkawas Gebäck her. Er zermatscht es.
Er löste seine Hand von der Maus, hielt sie direkt über der Tat und ließ sie fallen. An seiner Handfläche, die gerade noch die Maus umfasst hatte, spürte er einen kalten, klebrigen Widerstand. Kraftvoll drückte er sie hinunter. Er schloss und öffnete die Finger. Der Rand der Tat zerbarst in seiner Hand und er fühlte, wie einzelne Stücke die Creme durchstießen.
Uta Simone spricht die 3,5-stündige Hörbuchproduktion lebhaft dynamisch. Die karge Sprache der Geschichte wird so vor allem in den Dialogen richtig lebendig. Faszinierend, wie sie dabei mit trockenem Tonfall den Charakter der Protagonisten rüberbringt.
Guten Appetit, sagten sie gleichzeitig, legten die Hände aneinander und begannen zu essen. Netanyi probierte die Gurke und sagte, lecker. Er nahm sich ein Stück Karaage und sagte, lecker. Er trank einen Schluck von der Miso-Suppe und sagte, Köstlich.
Essen ist in diesem Roman der soziale Kitt einer an Einsamkeit leidenden Gesellschaft. Der persönliche Geschmack beim Essen sagt immer auch etwas über unseren Charakter aus. Süß oder sauer, die liebevoll gekochte Mahlzeit genießen oder doch das schnelle Fertiggericht verschlingen. Gelage versus Genuss, die Grenzen sind fließend. Auch davon erzählt Junko Takases humorvoll nachdenkliche Geschichte.
Warum esst ihr alle? Immer wollt ihr leckere Sachen essen. Mehr davon, egal was, wie anstrengend. Warum braucht ihr Kuchen zum Feiern? Den Mund verklebt von klumpigem Zucker. Findet ihr das nicht seltsam? Warum könnt ihr nicht aufhören zu essen?
Richtig gutes Essen. Der Roman von Junko Takase ist als Hörbuch beim Dumont Audio Verlag erschienen und übersetzt hat den Text Joko Anhamann. Als großer Aufklärer, intellektueller Gigant und wichtigster Denker unserer Zeit wird der Philosoph Jürgen Habermas gewürdigt, der ja am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Tatsächlich hat Habermas immer wieder wichtige Impulse in die öffentlichen Debatten gegeben und sich bis ins hohe Alter zu politischen Fragen zu Wort gemeldet. Aber wie war eigentlich sein Verhältnis zum Literaturbetrieb, zur Literatur überhaupt? Was für ein Leser war Jürgen Habermas? Darüber möchte ich mit unserem Literaturkritiker Helmut Böttiger sprechen. Also, wie war er denn? Wie war das Verhältnis von Jürgen Habermas zur Literatur?
Ja, sein berühmtes Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit, das ist eigentlich das Schlüsselwerk auch dafür, wie er zur Literatur steht. Da geht es darum, wie sich eine bürgerliche Öffentlichkeit im 17. Jahrhundert herausbildet. Und das Interessante ist, dass die politische Öffentlichkeit aus der literarischen hervorgegangen ist. Die Literatur steht am Anfang, um überhaupt so eine Selbstverwirklichung des Bürgertums, eine Selbstfindung dieser neuen Klasse hervorzurufen. Und da spielen eine zentrale Rolle Kaffeehäuser, Salons, Tischgesellschaften. Und so konstituiert sich das Bürgertum und wird zu einer politischen Größe. Die Literatur ist für Habermas also genau in diesem Sinne wichtig, nämlich in der Beziehung zu Politik und der Öffentlichkeit.
Und wie war das für ihn persönlich? Er hat ja eine legendäre Bibliothek gehabt, auch gefüllt mit zeitgenössischer Literatur. Weiß man, was da so drin stand, was er so gern gelesen hat?
Ja, die prägende Zeit waren für ihn da die 50er und 60er Jahre. Darauf ist er immer wieder zurückgekommen, auch wenn es um Literatur geht. Und um auf diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit zurückzukommen, das Faszinierende ist, dass er dieses Buch geschrieben hat Ende der 50er Jahre mit einem ganz konkreten aktuellen Bezug. Es ging nämlich in den 50er Jahren darum, nach dem Nationalsozialismus die fehlende bürgerliche Öffentlichkeit in der Bundesrepublik wiederherzustellen. Da war ja alles abgebrochen, man war demokratische Prozesse müsste man mühsam einüben. Und das Interessante ist, dass sich da etwas wiederholt, nämlich in Form der Gruppe 47 ist die Literatur eine Art politische Avantgarde, ohne dass sie politisch konkret Stellung nimmt. Aber in der Gruppe 47 wurden Demokratieprozesse eingeübt, da wurde Kritik geübt und da wurden Themen angesprochen, die in der bundesdeutschen Öffentlichkeit nicht thematisiert worden sind, nämlich die Verdrängung des Nationalsozialismus, der Massenmord an den Juden. Das tauchte in der Literatur auf und in der Politik, in der politischen Öffentlichkeit nicht. Also diese Verbindung, was er in seiner Habilitation, in der berühmten Habilitation über das 17. 18. Jahrhundert geschrieben hat, hatte er konkret vor Augen, als er in den 50er daran schrieb. Und auf diese Autoren sind für ihn auch ganz zentral wichtig. Also an erster Stelle nennt er nicht nur verblüffenderweise, sondern auch nachvollziehbarerweise Brecht, das Theater. Und dann spielt Max Frisch für ihn eine große Rolle. Max Frisch eben auch als Theaterautor, die Theaterbühne als bürgerliche Selbstverwirklichung. Und eine Grundlagenschrift von Max Frisch heißt ja Öffentlichkeit als Partner. Und das ist genau der Punkt, Öffentlichkeit als Partner. Der Autor ist kein isoliertes Ich, sondern greift mit seinen Schriften in die öffentliche Debatte ein. Und es gibt eine Wechselwirkung zwischen diesem Autor-Ich und der Öffentlichkeit.
Sie sind ja Experte für die Gruppe 47, Helmut Böttiger. Waren denn da auch Schriftsteller, die wiederum sich von Habermas haben beeinflussen lassen oder ihn als eine wichtige Inspirationsquelle angesehen haben?
Also Habermas hat sich aus der den konkreten literarischen Debatten eher herausgehalten. Man kann bei Günter Grass ein paar Aspekte finden. Also wenn Grass sich mit Heidegger auseinandersetzt, hat er auf jeden Fall auch Habermas gelesen. Aber es geht eher auf einer abstrakten Ebene. Also bei Habermas und der Literatur der frühen Bundesrepublik ist ganz entscheidend seine Beziehung zum Suhrkamp-Verlag. Siegfried Unzelt war einer, der die Nase im Wind hatte und wusste, was gerade läuft. Und da war dann dieser junge, vielversprechende Wissenschaftler mit seiner Habilitation, die wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Und an den wollte er ran. Und er hat dann schon in den frühen 60er Jahren Kontakt zu Habermas aufgenommen, um ihn als Berater an den Suhrkamp-Verlag zu binden. Und Habermas hat einen wirklich nicht zu unterschätzenden Anteil daran, dass diese sogenannte Suhrkamp-Kultur entstand, nämlich die Verbindung von Literatur und Theorie. Habermas hat Mitte der 60er Jahre dann eine eigene Reihe Theorie bei Suhrkamp gemacht, aber er hatte durchaus auch Anteil daran, dass die Edition Suhrkamp entstand, die wichtigste Taschenbuchreihe, die es in der Bundesrepublik überhaupt gab, und im Vorfeld dieser 68er-Revolte, das Jahr dauerte ja ein paar Jahre, bis diese Revolte irgendwie zum Ausbruch kam, im Vorfeld spielte die Edition Suhrkamp und der Suhrkamp-Verlag und der Spiritus Rector Habermas eine eminent große Rolle. Und in der Edition Suhrkamp waren die Schriften, die theoretischen Schriften, die für die 68er-Bewegung wichtig wurden, aber eben auch literarische Texte, die eine ganz neue Dimension von Literatur in der Bundesrepublik eröffneten. Da spielt zum Beispiel auch Peter Weiß für Jürgen Habermas eine ganz große Rolle.
Und er fand ja wohl in Romanen, sah er ja das Potenzial, dass sie die Urteilsfähigkeit schärfen würden. Wie betrachtete er denn das Verhältnis von Soziologie und Literatur?
Ja, da habe ich eine schöne Erinnerung. Ich war mit ihm einmal im Gespräch und da hat mich der Hafer gestochen und ich habe ihn dann gefragt, können Sie mir eigentlich sagen, warum die Literaturwissenschaft so auf den Hund gekommen ist? Und dann sagte er, wie aus der Pistole geschossen, das liegt an der Soziologie. Mhm. Und das klingt jetzt erstmal banal, aber wenn man darüber anfängt nachzudenken, steckt da sehr viel dahinter, weil Habermas hat sich natürlich nicht in erster Linie als Soziologe empfunden, sondern als Philosoph. Und an der Soziologie, da störte ihn oft eine Entwicklung, dass es einen reinen instrumentellen Charakter annimmt, dass von vornherein eine Begrenzung ist. Habermas setzte sich immer von reiner Empirie oder statistischen Erhebungen ab. Und ein wichtiges Wort ist für ihn Erkenntnis. Erkenntnis gibt es für ihn nicht als reine objektive Erkenntnis, sie ist nie objektiv, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von subjektiven und objektiven Kriterien. Und hier kommen dann eben auch ästhetische Dimensionen ins Spiel und hier kommt auch ein Verständnis von Literatur ins Spiel. Er hat es tatsächlich sehr bedauert, das gibt es Wortmeldungen von ihm in den letzten Jahren, dass die Rollenzuweisung für Literatur sich seit den 80er Jahren geändert hat und nicht mehr dem entsprach, indem er seine Theorien zur Öffentlichkeit entwickelt hat.
Also Helmut Böttiger hat uns den Philosophen Jürgen Habermas, der am Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben ist, auch als Leser und Literaturinteressierten vorgestellt. Vielen Dank dafür.